BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Wie angekündigt, blicken wir nochmal auf den Euro. Wir blicken auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Wiederaufbaufonds und wir sprechen mit einem Ökonomen, der erklärt hat, warum der Euro am Ende scheitern muss. Hochspannend, hochrelevant, fangen wir also an.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Am vergangenen Sonntag haben wir an dieser Stelle diskutiert, ob nicht ein Austritt Deutschlands aus dem Euro eine gute Idee wäre. Ein zugegebenermaßen sehr umstrittenes Thema. Die Argumentation war relativ einfach. Zum einen führt der Euro dazu, dass die Staaten immer weniger fiskalischen Spielraum haben, beziehungsweise nicht das tun, was sie tun müssten, um ihre Staatsfinanzen unter Kontrolle zu bekommen. Und zum anderen, dass aufgrund dieser Tatsache der fiskalische Spielraum fehlt, um wichtige Zukunftsausgaben zu tätigen, wie zum Beispiel die Unterstützung der Ukraine. Dass Deutschland da austreten sollte, war natürlich eine sehr gewagte These. Aber Deutschland erlebt zurzeit das, was nicht kommen sollte. Uns wurde versprochen, es käme zu keiner Schulden- und Transferunion. In Wahrheit befinden wir uns seit mehreren Jahren genau auf dem Weg in eine solche Schulden- und Transferunion, ohne irgendetwas dagegen zu tun, beziehungsweise tun zu können. Der eine oder andere hatte immer gehofft, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Weg stoppen würde. Doch genau das hat das Bundesverfassungsgericht nicht getan. In einem Beschluss zum Thema Wiederaufbaufonds ging das Gericht sogar so weit zu sagen, dieser wäre zwar nicht durch EU-Recht gedeckt, da es sich aber um eine einmalige Aktion handeln würde, könne man das schon durchwinken. Ein Richter hat dieser Einschätzung widersprochen, der Richter Peter Müller. Wir haben uns ausführlich mit dem Minderheitsvotum von Peter Müller beschäftigt. Und wenn man das heute hört, muss man feststellen, Müller hatte recht. Denn genau das, was er dort vorhergesagt hat, ist mittlerweile eingetreten. Ich erinnere an den Beschluss im Dezember 2025 für die Hilfe an die Ukraine, erneut gemeinsame Schulden auf EU-Ebene aufzunehmen. Ein weiterer Schritt in Richtung Haftungs- und Schuldenunion, welcher vor allem zu Lasten der deutschen Steuerzahler geht. In der heutigen Ausgabe von BTO Refresh blicken wir deshalb auf das Minderheitsvotum von Peter Müller, und sprechen mit einem Ökonomen, der sagt, dass man letztlich mit all diesen Maßnahmen dem Euro ohnehin nur Zeit kaufen kann. Erfolgreich kann das Projekt nicht enden. Starten wir also mit BTO Refresh. Konkreter Grund, sich heute nochmals mit dem Thema zu beschäftigen, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten Wiederaufbaufonds der EU, welches am 6. Dezember 2022 verkündet wurde. Immerhin fast 3000 Personen hatten gegen die Teilnahme Deutschlands am Wiederaufbaufonds geklagt. In ihrer Urteilsbegründung, also der Begründung, warum sie ihn für verfassungsgemäß halten, halten die Richter Folgendes fest.
Der Eigenmittelbeschluss 2020 geht davon aus, dass es sich bei Next Generation EU um eine Ausnahmeregelung zur Bewältigung der erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie handelt. Bundesregierung und Bundestag haben in der mündlichen Verhandlung betont, dass das Next Generation EU ein einmaliges Instrument zur Reaktion auf eine präzedenzlose Krise sei, welche die Covid-19-Pandemie mit massiven Auswirkungen für die europäischen Volkswirtschaften ausgelöst habe. Und dass diese Bewertung auch der mit dem Eigenmittelbeschluss Ratifizierungsgesetz erteilten Zustimmung Deutschlands zugrunde liege. Es gehe insoweit nicht um einen Einstieg in eine Transferunion. Diese Auffassung wird auch von erheblichen Teilen des Schrifttums geteilt.
Und konkreter?
Die Ermächtigung der Europäischen Union zur Aufnahme von Krediten an den Kapitalmärkten und die damit verbundenen sonstigen Einnahmen sind der Höhe nach begrenzt und zeitlich befristet. Diese Begrenzung ist Grundlage der erteilten Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zum Eigenmittelbeschluss 2020. Eine darüber hinausgehende Kreditaufnahme durch die Europäische Union sieht der Eigenmittelbeschluss 2020 nicht vor.
Dabei hat das Gericht durchaus auch auf namhafte Ökonomen gehört, wie in der Urteilsbegründung betont wird.
Als sachkundige Dritte sind der stellvertretende Generaldirektor des Juristischen Dienstes der Europäischen Kommission, Professor Clemens Ladenburger, der Vertreter des Bundesrechnungshofs, Ministerialrat Ahmet Demir, Professor Lars Feld, der Direktor des Walter-Eucken-Instituts, Professor Gabriel Felbermeier, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts, angehört worden.
Das Gericht betont außerdem, dass man auf keinen Fall in eine Transferunion eintreten dürfe.
Es dürfen keine dauerhaften Mechanismen begründet werden, die auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten, zwischenstaatlicher Einrichtungen oder internationaler Organisationen hinauslaufen. Vor allem, wenn sie mit schwer kalkulierbaren Folgewirkungen verbunden sind. Jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im unionalen und internationalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden. Soweit überstaatliche Vereinbarungen getroffen werden, die aufgrund ihrer Größenordnungen für das Budgetrecht von struktureller Bedeutung sein können, etwa durch die Übernahme von Bürgschaften, deren Einlösung die Haushaltsautonomie gefährden kann, oder durch Beteiligung an entsprechenden Finanzsicherungssystemen, bedarf nicht nur jede einzelne Disposition der Zustimmung des Bundestages. Es muss darüber hinaus gesichert werden, dass weiterhin hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln besteht.
Wenn man das liest, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht den Wiederaufbaufonds für verfassungswidrig und EU-rechtswidrig erklärt. Vor allem, wo wir doch auch aus dem Gutachten des Bundesrechnungshofes wissen, da habe ich auch einen Podcast zu gemacht, dass wir genau diesen Einfluss nicht haben. Ich erinnere beispielsweise an das Programm zur Sanierung italienischer Dörfer, was damit finanziert wird und wo teilweise mehr als 140.000 Euro pro Einwohner ausgegeben werden. Wie damals auch im Podcast gesagt, mit ziemlich unsicherer Wirkung auf die zukünftige Schuldentragfähigkeit Italiens. Doch wie gesagt, die Richter sehen das alles nicht so. Für die Richter ist alles in bester Ordnung.
Ob der Umgang von Zahlungsverpflichtungen und Haftungszusagen zu einer Entäußerung der Haushaltsautonomie des Bundestages führen kann, hat in erster Linie der Gesetzgeber zu entscheiden, der insoweit über einen weiteren Einschätzungsspielraum verfügt, den das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich zu beachten hat. Das gilt auch für die Abschätzung der künftigen Schuldentragfähigkeit des Bundeshaushalts und des wirtschaftlichen Leistungsvermögens der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der Berücksichtigung der Folgen alternativer Handlungsoptionen.
Wir wissen aber, dass die Abgeordneten dem Fraktionszwang unterliegen und außerdem oftmals ein mangelhaftes Verständnis haben für das, was sie da eigentlich beschließen. So habe ich einige Bundestagsabgeordnete mal gefragt, wie sie denn abgestimmt hätten. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, wie sie abgestimmt haben. Und das bei einem Gesetz, welches Milliardenlasten für den Bundeshaushalt über Jahre hinaus bedeutet. Wie gesagt, Bundesrechnungshof hat lautstark gewarnt. Auch auf die Frage, ob die EU überhaupt Schulden machen darf, gehen die Richter ein.
Von einem allgemeinen Verschuldungsverbot der Europäischen Union gehen auch ihre Organe selbst aus, wie der Vertreter der Europäischen Kommission in der mündlichen Verhandlung noch einmal unterstrichen hat. Ein absolutes Verschuldungsverbot normieren die Verträge allerdings nicht. Ein solches ergibt sich auch nicht aus der Regel, wonach der Haushaltsplan der Europäischen Union in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Vergleichbare Regelungen finden sich in nahezu allen Haushaltsordnungen des europäischen Rechtsraumes, ohne dass damit eine Aussage darüber verbunden wäre, ob die Einnahmen aus Eigenmitteln oder aus Krediten stammen müssen.
Das fand ich jetzt besonders witzig. Also eigentlich geht man von einem Verschuldungsverbot aus, aber dann wiederum nicht, denn auch Schulden können Einnahmen sein. Das ist natürlich schon eine sehr interessante Überlegung. Oder es handelt sich, ich würde mal sagen erneut, bei dem Ganzen, was passiert, um eine Umgehung des Bailout-Verbots, also dem Verbot, wonach nicht andere Staaten einem betroffenen, hochverschuldeten Staat helfen dürfen. Aber auch hier zeigen sich die Richter, wie ich finde, erstaunlich entspannt.
Der Eigenmittelbeschluss 2020 könnte allerdings eine Umgehung des Bailout-Verbots ermöglichen. Zweck des Bailout-Verbots ist es, dass die Mitgliedstaaten in ihrer Finanzpolitik autonom handeln und nicht gegenseitig die Verantwortung für ihre jeweiligen Verbindlichkeiten übernehmen. Ein Finanzausgleich zwischen den Mitgliedstaaten ist unionsrechtlich nicht vorgesehen. Das Bailout-Verbot soll daher sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten bei der Verschuldung der Marktlogik unterworfen bleiben.
Doch genau diese Marktlogik, von der das Gericht spricht, wird nach Aussage der von eben diesem Gericht befragten Experten ausgehebelt.
Zahlreiche Mitgliedstaaten weisen übermäßige Schuldenquoten auf. Vor diesem Hintergrund dient das Next Generation EU, wie Professor Felbermayr in seiner Stellungnahme ausgeführt hat, auch dazu, diese von der Marktlogik zu entlasten und mit günstigen Kreditkonditionen zu versorgen. Denn durch die kreditfinanzierten verlorenen Zuschüsse, wie auch die unionale Kreditaufnahme im Rahmen von Next Generation EU, entfällt eine nationale Neuverschuldung der Mitgliedstaaten in erheblichem Umfang bzw. sie wird ersetzt.
Das, was hier steht, stimmt und führt natürlich zu der Frage, wieso das Gericht dies dann dennoch durchwinkt. Vor allem, wo mit dem ESM ein voll funktionsfähiges Instrumentarium vorgelegen hätte, um solidarisch zu sein. Bei der Begründung des Bundesverfassungsgerichtes, wieso es letztlich keinen Verstoß gegen das Bailout-Verbot sieht, musste ich dann doch lachen.
Sollten die Haushaltsmittel der Europäischen Union nicht genügen, um die im Rahmen von Next Generation EU aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen, kann die Europäische Kommission von den Mitgliedstaaten verlangen, den Fehlbetrag im Verhältnis zu ihrem Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union vorläufig zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitgliedstaat seinen Anteil an der Schuldentilgung nicht erfüllen kann. Der säumige Mitgliedstaat bleibt in diesem Fall jedoch verpflichtet, seinen Finanzierungsanteil an der Schuldenrückzahlung zu leisten, sodass es nicht um eine Haftungsübernahme im eigentlichen Sinne geht. Die Zwischenfinanzierung durch die übrigen Mitgliedstaaten ist insoweit nur befristet, nicht endgültig.
Also, ein Land, nennen wir es mal Italien, zahlt nicht. Da müssen die anderen zwischenfinanzieren. Aha, wie lange? Zu welchem Zins? Wie können Sie das Geld eintreiben? Genauso wie die Tage-2-Forderung, die wir nicht eintreiben. Ich muss gestehen, da muss man schon ins Grübeln kommen. Das Gericht zeigt sich aber in Summe zuversichtlich. Die Richter führen sehr lange die Argumente aus, um zum Schluss zu gelangen, dass es kein offensichtlicher Verstoß gegen das Recht sei. Gerade diese Betonung der Offensichtlichkeit bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht Tür und Tor öffnet, in Zukunft weiter gegen Gesetze zu verstoßen. Man darf es halt nicht allzu offensichtlich machen. Vergessen wir nicht, was die Offensichtlichkeit betrifft, es gibt bereits einen offensichtlichen Versuch der Fortsetzung. So hat Ursula von der Leyen vor einigen Wochen gefordert, dass die EU gemeinsam Schulden machen sollte, um auf das Klimaprogramm der USA zu reagieren. Schon davor gab es Forderungen zu gemeinsamen EU-Schulden, um Maßnahmen zur Hilfe für die Ukraine zu finanzieren. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich den Einstieg in eine Transferunion. Es ist eben nicht eine einmalige Entscheidung. Das Urteil ist übrigens mit 6-1 Stimme ergangen. Der Verfassungsrichter Peter Müller hat dagegen votiert und ein Minderheitsvotum, ein Text, vorgelegt. Und seine Ausführungen sind durchaus interessant.
Einen günstigen Strom- oder Gasanbieter zu finden, ist gar nicht so leicht. In Deutschland gibt es aktuell mehrere hundert Lieferanten für Strom und Gas. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber zum Glück gibt es Wechselpilot, deinen Wechselservice für Strom und Gas. Mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt dafür, dass du immer im besten Energietarif bist und das jedes Jahr. Dafür füllst du online den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt dir für deinen Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine ökologische Alternative. Egal, wofür du dich dann entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch zu dem von dir gewählten Anbieter und übernimmt anschließend die Kommunikation mit deinem Versorger. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr prüft Wechselpilot deine Tarife erneut und schlägt dir wieder 3 bessere Tarife vor. Du kannst dich entweder aktiv für einen entscheiden oder einfach automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Von dem Betrag, den du durch Wechselpilot sparst, gibst du als Servicegebühr lediglich 20% ab. So finanziert Wechselpilot seinen Service und bleibt unabhängig. Probier das doch mal aus. BTO-Hörerinnen und Hörer erhalten mit dem Code BTO20 beim ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Mehr Informationen finden sich in den Shownotes oder unter wechselpilot.com/BTO.
So sieht Müller ganz eindeutig den Einstieg in eine Schulden- und Transferunion.
Angesichts der von der Senatsmehrheit selbst ausgeführten schwerwiegenden Zweifel an der Primärrechtskonformität des Eigenmittelbeschlusses 2020 hätte es vorliegen zumindest einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union bedurft. Der im Ergebnis untaugliche Versuch, Grenzen für künftige Kreditaufnahmen der Union aufzuzeigen, ändert nichts daran, dass die Senatsmehrheit den Einstieg in eine dauerhafte und grundlegende Veränderung der europäischen Finanzarchitektur ohne die erforderliche primärrechtliche Grundlage hinnimmt. Damit wird die Entscheidung, den Anforderungen an eine effektive Ultraviruskontrolle im Rahmen des Artikels 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht gerecht. Über den konkreten Einzelfall hinaus begründet die Vorgehensweise der Senatsmehrheit die Gefahr einer substanziellen Entleerung der unionsrechtlichen Kompetenzkontrolle.
Müller unterstreicht das auch, indem er auf die Dimensionen des neuen Instruments verweist.
Es handelt sich offensichtlich nicht um eine bloße Ausnahmeregelung, die die Finanzierung der Europäischen Union ausschließlich aus Eigenmitteln lediglich abrunden soll. Vielmehr drängt sich auf, dass jedenfalls über den gesamten Zeitraum des mehrjährigen Finanzrahmens die Kreditfinanzierung als annähernd gleichwertige zweite Säule neben die Eigenmittelfinanzierung der Europäischen Union tritt. Ein derartiges gleichwertiges Nebeneinander streitet indes dafür, dass der Eigenmittelbeschluss 2020 den primärrechtlichen Kompetenzrahmen überschreitet, sowie letztlich auf eine grundlegende Veränderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union gerichtet ist.
Das wird auch dadurch unterstrichen, dass Next Generation EU, also Wiederaufbaufonds, nicht ein wirkliches Kriseninstrument ist, sondern ganz andere Ziele wahrnimmt, von Klimaschutz bis zur Digitalisierung. Und das hat mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise herzlich wenig zu tun. Müller betont deshalb auch, dass auch seine Kollegen daran Zweifel hatten und zitiert die Sachverständigen.
Beispielsweise führt der Sachverständige Professor Fuest in seiner schriftlichen Stellungnahme zur mündlichen Verhandlung aus, die Konnexität im engeren Sinne zwischen den ökonomischen Folgen der Covid-Pandemie und den Nettotransfers der EU-Staaten aus Next Generation EU ist schwach ausgeprägt. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Mittel schlicht als Transfer in die nationalen Haushalte anzusehen ist, der dort frei verwendet werden kann, auch für konsumtive Ausgaben, Steuersenkungen oder den Defizitabbau. Zwar haben die sachkundigen Auskunftspersonen darüber hinaus bekundet, dass von Next Generation EU positive Impulse auf die konjunkturelle Entwicklung ausgegangen sein dürften. Dies ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass es sich dabei eher um ein Instrument der Kohäsions- als der Stabilisierungspolitik handelt, wie Professor Felbermayr darlegte.
Fazit Müllers mit Blick auf die Dimensionen des Programms und die Verwendung der Mittel.
Folgte man der Logik der Senatsmehrheit, genügte der Bestand einer Einzelermächtigung, um zu deren Ausfüllung Kredite aufzunehmen, die lediglich über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet die Summe der Eigenmittel im regulären Haushalt nicht übersteigen dürfen. Damit entstünde ein gleichgewichtiges Nebeneinander des regulären Haushalts, für den das Verschuldungsverbot strikt gilt, und sonstiger Nebenhaushalte in nahezu gleicher Höhe, die von dieser Restriktion völlig freigestellt sind. Die Vorstellung, dass das primärrechtliche Integrationsprogramm einerseits ein striktes Verschuldungsverbot für den regulären Haushalt vorsieht und andererseits gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, dieses Verbot durch auf beliebige Einzelermächtigungen gestützte Nebenhaushalte weitgehend zu entleeren, erscheint mir abwegig.
Mir erscheint es auch sehr abwegig. Müller sieht zudem ein grundlegendes rechtliches Problem. Die Aushebelung der Einflussmöglichkeit deutscher Gerichte, weil das Bundesverfassungsgericht nicht den Europäischen Gerichtshof angerufen hat. Dabei geht es um das sogenannte Ultra Vires. Als Ultra Vires-Akt wird eine Entscheidung bezeichnet, die ein Gericht oder eine Behörde außerhalb ihres Kompetenzbereiches trifft. Und im Rahmen der sogenannten Ultra Vires-Kontrolle prüft das Bundesverfassungsgericht, ob sich eine Maßnahme europäischer Organe, Einrichtungen oder sonstiger Stellen innerhalb der vom nationalen Gesetzgeber, also Deutschland, an die EU übertragenen Kompetenzen hält. In diesem Fall hat nun das Bundesverfassungsgericht darauf verzichtet, diese Kontrolle vorzunehmen, was für Müller ein grundlegendes Problem darstellt mit Blick auf künftige, ähnlich gelagerte Fälle.
Die Vielzahl der durch die Senatsmehrheit selbst thematisierten und im Ergebnis offengelassenen primärrechtlichen Zweifel an der Kompetenz der Europäischen Union zur Schaffung einer eigenständigen Verschuldungsmöglichkeit in einer nahezu eigenmitteläquivalenten Höhe sowie deren im Urteil dargestellten kontroversen Bewertung im Schrifttum hätten es erfordert, im Vollzug des Europäischen Verfassungsgerichtsverbunds den Gerichtshof in die Lage zu versetzen, seine Rolle als authentischer Interpret des Unionsrechts wahrzunehmen. Erst mit der Entscheidung des Gerichtshofs wäre für das Bundesverfassungsgericht die Grundlage geschaffen, um seinerseits über die Offensichtlichkeit einer Kompetenzüberschreitung und damit die Verletzung des Rechts der Beschwerdeführer zu urteilen.
Für Müller ist der Verzicht auf die Anrufung des Europäischen Gerichtshofes ein weit über diesen Fall hinausgehender Fehler. Das sind meine Worte, er sagt nicht Fehler, er formuliert es etwas eleganter.
Hegt das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage der sorgfältigen Auslegung des Unionsrechts ernsthafte Zweifel an der Beachtung der Kompetenzordnung, ist nach meiner Überzeugung im Interesse effektiven Rechtsschutzes für den Verzicht auf eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union kein Raum. Begrenzt der Senat sich hingegen von vornherein auf eine bloße Prüfung des Kriteriums der Offensichtlichkeit eines Kompetenzverstoßes, besteht die Gefahr einer weitgehenden Aushöhlung der Ultravirus-Kontrolle. Die von der Senatsmehrheit gewählte Vorgehensweise begründet die Gefahr, dass die Ultravirus-Kontrolle durch die Fokussierung auf die Feststellung einer an strengsten Voraussetzungen gebundenen Offensichtlichkeit künftig im Wesentlichen leerläuft. Es ist schwer vorstellbar, dass es im Streitfall nicht gelingt, Stimmen im Schrifttum zu finden, die mit ernstzunehmenden Argumenten die Beachtung der Kompetenzordnung zu begründen in der Lage sind. So dürfte die Ultravirus-Kontrolle weitgehend ausgedient haben. Da dies den Versuchen entgegenkäme, das Primärrecht auf kaltem Wege zu erweitern oder inhaltlich zu verändern, ist zu hoffen, dass der Senat auf dem nunmehr eingeschlagenen Weg nicht weiter voranschreitet.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen benennt Müller mehrfach sehr klar.
Legt man dem die nunmehr gewählte Vorgehensweise der Senatsmehrheit zur Feststellung der Offensichtlichkeit eines Kompetenzverstoßes zugrunde, eröffnet sich ein nahezu unbegrenztes Feld institutioneller Kreativität zur Begründung von Kreditaufnahmemöglichkeiten der Europäischen Union. Zudem verhält die Senatsmehrheit sich insoweit nicht zu dem Befund, dass in der Vergangenheit regelmäßig in Krisenzeiten geschaffene temporäre Instrumente zu dauerhaften Bestandteilen der europäischen Finanzarchitektur mutierten und dies von den Mitgliedstaaten am Ende regelmäßig mitgetragen wurde. Damit öffnet die Hinnahme des Eigenmittelbeschlusses durch die Senatsmehrheit den Weg zu einer grundlegenden Veränderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union, die durch ein dauerhaftes, nahezu paritätisches Nebeneinander von Eigenmitteln und Kreditaufnahmen geprägt ist. Die Haushaltsstrukturen der Europäischen Union verändern sich damit evident in Richtung auf eine Fiskal- und Transferunion.
Und er zitiert als Experten Professor Clemens Fuest, der sich gegenüber dem Gericht so geäußert hat.
Unmissverständlich hat der Sachverständige Professor Fuest in seiner schriftlichen Stellungnahme zur mündlichen Verhandlung dazu ausgeführt, selbst wenn es langfristig wünschenswert erscheint, einem Schuldenaufwuchs auf EU-Ebene entgegenzutreten, ist die Ankündigung, in der nächsten Krise nicht erneut Schulden aufzunehmen, nicht glaubwürdig.
Müller hält fest, dass man eine Schulden- und Transferunion zwar vielleicht politisch anstrebt, und ich würde auch ergänzen, wir wissen ja, dass dies Grüne, Linke, SPD und weite Teile der Union auch wollen. Aber er sagt, dann bitte rechtlich sauber und mit einer Vertragsveränderung und nicht durch die Hintertür.
Der Weg zur Transformation der Europäischen Union in eine Transfer- und Verschuldungsunion führt daher nach meiner festen Überzeugung nur über eine Änderung der Verträge im Verfahren nach Artikel 48 des Europäischen Vertrages. Wie die Senatsmehrheit zutreffend feststellt, ist der Rat zu einem dahingehenden grundlegenden Umbau der Finanzarchitektur der Europäischen Union auch dann nicht befugt, wenn er einstimmig entscheidet.
Wir wissen natürlich, wir sollten eine Transfer- und Schuldenunion auch politisch nicht wollen in Deutschland. Nochmals erinnere ich daran, wie heftig und berechtigt die Kritik des Bundesrechnungshofs ausfällt. Abgesehen davon gibt es durchaus einige wichtige andere Gründe. Zum einen sehe ich durchaus das Risiko einer Überlastung Deutschlands. Man denke an die erheblichen Probleme, vor denen wir stehen. Zum anderen bleibt die Frage der Gerechtigkeit. Ist es wirklich richtig, dass wir Ländern helfen, in denen die Privathaushalte relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich vermögender sind? Und hinzu kommt, es ist eine klassische Problemverschleppung. Wer daran zweifelt, der möge bitte auf Berlin gucken im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, denn wir haben hier eine Transferunion und ich würde sagen, es ist ein gutes Beispiel, dass mit Transfers alleine eben nicht ein Wandel erzielt werden kann. Das Kernübel bleibt eine Währungsunion, die nicht vollendet ist und der Euro, der damit die Anpassung zwischen den Staaten erschwert, die früher über die Wechselkursfluktuationen möglich waren. Schauen wir uns das grundlegende Problem des Euros nochmals genauer an. Und das machen wir heute auch gleich im Gespräch mit der sogenannten Ordnungstheorie. Gemäß der Ordnungstheorie gibt es drei Ordnungen oder Systeme, die parallel nebeneinander existieren. Das ist zum einen das politische System, dann das rechtliche System und das wirtschaftliche System. Und diese drei Bereiche befinden sich in modernen Gesellschaften oftmals in ihrem jeweils eigenen Kreis, auf ihrem jeweils eigenen Blindflug. Bezogen auf die Politik bedeutet diese Blindflugthese unter anderem, dass sie die wirtschaftlichen Konsequenzen des politischen Handelns nicht zu überschauen vermag und dies auch oftmals gar nicht erst versucht. Ich finde, wie bereits eingangs zu diesem Podcast besprochen, dass die aktuelle Bundesregierung genau diese Blindflugthese tagtäglich eindrücklich bestätigt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Es gab vor der Einführung des Euros deutliche Warnungen von Ökonomen. So hat Niklas Kalder, einer der angesehensten Ökonomen seiner Zeit, schon 1971 vor einer europäischen Währungsunion gewarnt. Kalder nannte die Idee einen gefährlichen Irrtum und prognostizierte dem Projekt, dass es zum Zusammenbruch verurteilt sei. Für ihn könne die Währungsunion erst nach der Gründung eines europäischen Staates Erfolg haben. Und zwar eines Staates, der einen sehr beträchtlichen Teil des auf dem Gebiet der Währungsunion erzielten Steuer- und Abgabenaufkommens an sich gezogen hat und dann entsprechend bedeutende Ausgabenprogramme fahren kann. Wie wir wissen, hat die Politik damals die Warnungen der Ökonomen in den Wind geschlagen. Die deutsche Verhandlungsführung hat es erkannt und hat deshalb gesagt, lasst uns stattdessen, wenn schon die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen, lasst uns doch dann auf die Ordnung des Rechts setzen. Siehe die Klauseln im Maastricht-Vertrag. Die Franzosen hingegen haben mehr auf die politische Ordnung gesetzt und gewusst, dass die Politik sich im Falle eines Falles über die rechtliche Ordnung hinwegsetzen wird. Wie wir heute wissen, hatten die Franzosen damit durchaus recht. Wie komme ich nun auf diese These der drei Kreise und der sogenannten Ordnungstheorie? Nun, Bruno Schönfelder, bis vor kurzem Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an der TU Bergakademie Freiberg, brachte es in seiner Abtrittsvorlesung mit dem Titel »Der Euro als temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver« und warum es etwas länger gewährt hat, jetzt aber trotzdem vorbei ist, folgendermaßen auf den Punkt.
Die deutsche Verhandlungsführung der 1990er Jahre war nicht zuletzt deswegen blauäugig, weil sie die Gefahren der Währungsunion zwar sah, aber stattdessen auf einem anderen Weg zu bannen versuchte, der, wie die ordnungstheoretische Analyse enthüllt, wenig Erfolgsaussichten hatte. Sie glaubte, die Gefahren durch den Ausbau des Rechtssystems ersetzen zu können, durch eine Verrechtlichung der Staatsschuldenpolitik. In den Verhandlungen der 1990er Jahre hat die französische Seite die Sache offenbar realistischer gesehen und eingeschätzt, dass man den Deutschen derartige Vorschriften schon zugestehen kann, weil sie in der Realität wenig bedeuten dürften.
Klartext. Wer hofft, mit Gesetzen und Verträgen im Euro nicht über den Tisch gezogen zu werden, der muss verlieren. Und ich finde, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt dies mehr als eindeutig. Für mich ist es Grund genug, mit Professor Schönfelder über einen Weg aus der Misere bzw. über die Szenarien der weiteren Entwicklung zu diskutieren. An dieser Stelle noch ein Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sich das Handelsblatt gedruckt und digital für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bruno Schönfelder.
Professor Bruno Schönfelder lehrte bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr Volkswirtschaftslehre an der TU Bergakademie Freiberg.
Sehr geehrter Herr Professor Schönfelder, ich begrüße Sie ganz herzlich in meinem Podcast.
Ich begrüße Sie auch. Ich freue mich über Ihre
Einladung. Dabei zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen über Ihre Abtrittsvorlesung. Also Sie sind ja, wenn ich es nicht verstanden habe, sozusagen offiziell ausgeschieden von der Universität und haben am Abtritt sich die Mühe gemacht, sich nochmal zu beschäftigen mit dem Euro. Und zwar mit einem ganz spannenden Titel. Ich versuche das vorzulesen. Der Euro als temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver. Also erstmal temporär. Das heißt, Sie glauben nicht, dass es gut funktioniert. Und vor allem die Frage, von was koppelt er sich ab, müssen wir diskutieren. Und ich zitiere weiter. Und warum es etwas länger gewährt hat, jetzt aber trotzdem vorbei ist. Und das ist natürlich schon mal eine Aussage, wo ich sage, Mensch, der Euro, der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Alle sagen, die Euro-Krise ist zu Ende. Und Professor Schönfelder kommt da auf eine andere Meinung. Vielleicht wollen Sie mir mal kurz eingangs erklären, das klingt ja so ein bisschen euroskeptisch, woher da diese Euroskepsis kommt.
Naja, Euroskepsis ist unter Ökonomen eigentlich immer die herrschende Meinung gewesen. Das liegt einfach an der historischen Erfahrung, dass es Währungsunionen, die letztlich erfolgreich sind und funktionieren und nicht auseinanderbrechen, historisch so gut wie nicht gegeben hat. Also die Voraussetzung für eine erfolgreiche Währungsunion war immer die Entstehung eines Staates mit allen Attributen, die dazugehören. Also sagen die Deutsche Währungsunion nach der Reichsgründung 1870 hat funktioniert, aber da gab es ja auch schon das Reich. Die italienische Währungsunion hat auch funktioniert, aber da gab es ja schon das Königreich Italien. Man hat sozusagen diese erfolgreichen Währungsunionen historisch eigentlich auch immer erst nach der Staatsgründung gemacht, nicht etwa davor und sozusagen in einer Situation, wo es höchst zweifelhaft ist, ob es überhaupt zu einer Staatsgründung kommt. Also Volkswirte sind eigentlich der Meinung, es ist kein dummer Zufall, dass es normalerweise ein Staat eine Währung hat. Jedenfalls ein Staat nennenswerter Größe. Für Monaco gilt was anderes. Auch Luxemburg war noch zu klein. Es gab eine luxemburgisch-belgische Währungsunion, aber die hat ja auch nur deswegen funktioniert, wenn auch eher schlecht als recht, weil Luxemburg eben zu klein war, um eine eigene Währung herauszugeben, einen luxemburgischen Franc oder sowas. Aber normalerweise hat ein Staat seine eigene Währung und dafür gibt es gute Gründe.
Ja gut, aber es würden doch einige sagen, ich meine, Herr Kohl, die habe ich so in Erinnerung gehabt, hat damals gesagt, naja, wir fangen mit der Währung an und wir nähern uns der politischen Union an. Und wir haben ja auch nun über die Krisen, wir haben ja dieses Muster in der EU, immer wenn es eine Krise gibt, auch in der Eurozone, dann gibt es ungewöhnliche Maßnahmen. Also Griechenland-Krise, okay, wir haben dann doch teilweise geholfen, teilweise Schuldenschnitt gemacht. Ja, wir haben jetzt gesehen, Herr Draghi hat im Prinzip über die EZB-Bilanz im großen Stil Dinge gemacht, die wir uns nicht haben vorstellen können. Wir haben jetzt hier sogar einen Wiederaufbaufonds, das heißt, wir treten ein in eine Transfer- und Schuldenunion und zumindest zwei der drei regierenden Parteien in Deutschland wollen das laut ihren Wahlprogrammen ausdrücklich. Also sind wir nicht einfach auf dem Weg quasi, den Staat zu schaffen, der Euro wirkt quasi dahingehend sogar als Prozessbeschleuniger, wie auch von Kohl erhofft und erwünscht?
Es liegt mir fern, mit Kohl hart ins Gericht zu gehen, aber man sollte sich erinnern, Kohl war bis Ende 1989 ein strikter Gegner des Euro, hat also französische Vorschläge und Wünsche dieser Art stets entschieden zurückgewiesen und dabei sozusagen im Grunde genauso argumentiert, wie ich eben argumentiert hat, also völlig richtig, also der volkswirtschaftlichen Tradition entsprechend. Er hat seine öffentlichen Äußerungen erst in dem Moment verändert und sich mit dem Euro einverstanden erklärt, als er sah, dass er auf diesen französischen Wunsch eingehen muss, um die französische Unterstützung für das Projekt der Wiedervereinigung zu bekommen. Dass das historisch so lief, scheint mir gut erwiesen. Ergo würde ich seine späteren Aussagen auch nicht unbedingt zum Nennwert und als Ausdruck seiner inneren Überzeugung nehmen, sondern da war er Gefangener seiner eigenen Entschlüsse, die ich sozusagen als entschiedener Befürworter der deutschen Wiedervereinigung natürlich gutheißen muss. Daraus folgt aber nicht, dass es jetzt wirklich gut geht, dass mit der europäischen Staatlichkeit, von der sind wir weit entfernt. Jedenfalls von dem erforderlichen Niveau an Staatlichkeit. Ich würde mal behaupten, das Minimum, was wir bräuchten, wäre eine europäische, also eine Eurozonen-Rentenversicherung, die eurozonenweit existenzsichernde Alters- und Behindertenrenten gewährt. Das will niemand. Auch diejenigen, die sich im Prinzip für europäische Staatlichkeit aussprechen, zu einer europäischen Staatlichkeit gehört, dass ein beträchtlicher Teil der Steuereinnahmen, die in Deutschland erzielt werden, eben nicht an deutsche Gebietskörperschaften fließen, sondern an diesen europäischen Staat. Und dafür hat auch Kohl niemals plädiert.
Jetzt haben Sie gerade Rentenversicherung genannt, aber ich meine, wir haben doch genau diese Bereitschaft. Also ich habe mal irgendwann gelesen, im Prinzip war das den Italienern, den Spaniern, den Franzosen schon lange klar, dass es darum geht, im großen Maße in eine Transferunion einzusteigen und aus deren Sicht ja auch durchaus vernünftig. Die haben ja auch deutlich höhere Staatsschulden. Und jetzt ist ja aber die deutsche Bundesregierung, wie gesagt, SPD und Grüne sind ausdrücklich dafür. Und wir haben den Wiederaufbaufonds. Und wir haben ja, Herr Scholz hat ja als Finanzminister schon gesagt, das ist jetzt der Hamilton-Moment für Europa und wir steigen dahin ein. Also kriegen wir im Prinzip, lösen wir das Problem der Währungsunion durch die Transferunion, egal ob es einen Staat gibt oder nicht?
Also der Wiederaufbaufonds wäre eine einigermaßen honorige Sache, wenn er sofort aus Steuermitteln finanziert würde und man nicht die Tilgung auf eine ferne Zukunft vertagt hätte. Tatsächlich ist es ja nur eine weitere Form der Staatsschuld, die nach dem Motto funktioniert, wie das denn zurückgezahlt wird, wie das bedient wird, darüber reden wir in einigen Jahrzehnten und hoffen zwischenzeitlich mal insgeheim, dass sich das Problem durch die Inflation erledigt. Also dass die Mittel, die da drin stecken und deswegen zurückgezahlt werden müssen, sich inflationär zu einer Lappalie erledigen. Also sagen, ein ehrlicher Schritt in Richtung auf mehr europäische Staatlichkeit wäre die sofortige Abgabe eines deutlich größeren Teils der öffentlichen Einnahmen an eine europäische Regierung. Und das in einem Ausmaß, die diese dann auch tatsächlich fiskalisch handlungsfähig machen würde. Also mit diesem 1% der Wirtschaftsleistung, die der Europäischen Union zur Verfügung stellt, da lässt sich nicht viel machen.
Was wäre denn erforderlich, wenn es nicht 1% ist? Reden wir von 20%, reden wir von 30%? Was wäre das Volumen?
Also ich denke, mit 10% ließe sich durchaus was machen. Also ich, meiner Vorlesung habe ich ja das Amerika, die Vereinigten Staaten als Vergleich angeboten. Das Volumen des Bundeshaushalts stieg in den 30er Jahren dort auf ungefähr 10% der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Und das war wohl das nötige Niveau an Staatlichkeit, damals nicht zufällig verbunden mit der Einführung einer Bundesrentenversicherung, die es vorher ja dort nicht gegeben hat. Das war ein Niveau an Staatlichkeit, das dann den erfolgreichen Betrieb einer Währungsunion mit völlig freiem Kapitalverkehr gewährleistet. Also der springende Punkt ist ja, dieser Staat muss so viel Geld haben, dass er Regionen, die im Niedergang sind, wirklich massiv unter die Arme greifen kann. Von den hierfür erforderlichen Größenordnungen ist die Europäische Union auch mit Wiederaufbaufonds weit entfernt.
Ja, guck mal, 10% vom Bruttoinlandsprodukt wären ja bei uns ungefähr 330 Milliarden Euro, die dann quasi aus Deutschland Richtung Brüssel überwiesen werden müssten jedes Jahr. Aber nicht netto, es käme ja was zurück, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja so, das ist ja ein Umverteilungsmechanismus letztlich nur.
Ja, so viel käme gar nicht zurück. Weil zumindest bislang, das kann sich jetzt natürlich ändern, das Wohlstandsniveau in Deutschland doch erheblich über vielen anderen Regionen liegt.
Jetzt gehen wir mal ganz auf den Titel Ihrer Vorlesung nochmal ein, weil ich heute gesagt habe, Sie haben gesagt, temporär erfolgreiches Abkopplungsmanöver. Jetzt beginnen wir erstmal damit, was hat sich denn davon temporär abgekoppelt, von was?
Die Kopplung, die temporär aufgehoben wurde, ist eine Kopplung zwischen Wirtschaft und Politik, und zwar die über den Wechselkurs. Also der Wechselkurs, das ist die These, hat auch eine politische Bedeutung. Er funktioniert sozusagen wie ein Seismograph, an dessen Ausschlägen die Politik merken kann, ob sie auf gutem Wege ist oder auf dem Holzwege.
Da will ich ganz kurz einhaken, um es transparent zu machen. Also, eigentlich ist der Wechselkurs ja ein Ventil für ökonomische Ungleichgewicht. Das heißt, wenn ein Land an Wettbewerbsfähigkeit verliert, Sie erbringen Frankreich als Beispiel, starke Lohnsteigerungen, dann ist der Franc, hat Franc verloren und hat sozusagen somit es kompensiert. Oder als Mitterrand rankam, stark sozialistische Politik gemacht hat, ist der Franc gefallen, weil Mitterrand musste zurückrudern. Da könnte man heute ja auch sagen, wenn ich mir den Euro anschaue, der Euro kostet weniger als ein US-Dollar. Wenn ich mir anschaue, der Euro versus Schweizer Franken, vor 10 Jahren noch 1,60 Franken für den Euro, heute unter, ich glaube, 95 Rappen für einen Euro. Dann würde ich doch sagen, der Wechselkurs signalisiert ganz eindeutig, dass wir politische, würde eigentlich normalen Politikern signalisieren, wir haben ein Problem. Entschuldigung, wenn ich das eingegrenzt habe, weil ich, Sie waren gerade beim Ausführen, aber das wäre dann so ein Beispiel für eigentlich, was normalerweise ein Problem sein sollte, wenn der Euro so stark an Außenwert verliert.
Ja, genau das meine ich. Also, der Euro hat in den letzten 1-2 Jahren stark an Außenwert verloren. Das ist eigentlich ein Signal, dass hier in der Eurozone vieles schiefläuft. Allerdings ein Signal, das deswegen relativ leicht ignoriert werden kann und nicht so stark wirkt wie in einem kleineren Währungsgebiet, weil die meisten Eurozonenländer, nicht so sehr Deutschland, aber die meisten anderen Eurozonenländer ja ihren Außenhandel weitestgehend innerhalb der Eurozone abwickeln, was sie in einem kleineren Währungsraum überhaupt nicht ginge. Also sozusagen, Sie hatten natürlich zu Recht das Beispiel Frankreich gebracht. In der Vergangenheit hat die französische Regierung ihre wirtschaftspolitischen Fehlleistungen regelmäßig mit einer Franc-Schwäche bezahlt und das wollte sie ausschalten. Also sie wollte sozusagen diese unangenehme Erinnerung, diese schlechte Nachricht nicht mehr hören. Und darum ging es ihr im Kern. Und damit ist die Kopplung zwischen Wirtschaft und Politik in dem Sinne einer Informationsvermittlung. Die Wirtschaft signalisiert über einen schwachen Wechselkurs. Wir geraten gerade in Probleme. Diese Kopplung ist gestört und unterbrochen worden.
Okay, und das war natürlich aus Sicht der Franzosen und anderen Länder ja durchaus erfolgreich, weil sie haben keine Abwertung mehr gehabt, aber sie haben also dafür einen hohen realwirtschaftlichen Preis gezahlt. Ich meine, wir haben das Thema gesehen, die Ungleichgewichte haben zugenommen zwischen den Ländern, der Anpassungsdruck ist doch da. Also es ist ja so, wenn das eine Ventil verstopft ist, dann muss es doch ein anderes Ventil geben.
Ja, sie haben einen hohen realwirtschaftlichen Preis bezahlt, insbesondere Italien. Für Italien war es sogar der höchste. Frankreich hat vergleichsweise viel weniger gelitten als Italien. Aber aus der Sicht des italienischen Fiskus, nicht der italienischen Wirtschaft, aus der Sicht des italienischen Fiskus und damit der italienischen Politik ist es immer noch ein gutes Geschäft, solange die Last der enormen Staatsschuld, die ja nun Italien inzwischen seit 40 Jahren vor sich her schleppt, durch die Zugehörigkeit zur Eurozone gewaltig gemindert wird. Also solange die Zugehörigkeit zur Eurozone zumindest den Vorteil niedriger Zinsen auf italienische Staatsschuld stiftet, sobald sich das ändert, sobald die Zinsen auf italienische Staatsschuld trotz Euro kräftig ansteigen, dürfte aus italienischer Sicht klar sein, das hat keinen Sinn mehr und da wollen wir raus.
Ja gut, aber das wird ja verhindert. Ich meine, wir wissen ja, die EZB hat jetzt neue Programme aufgelegt, wir haben jetzt gesagt, sogenannte Transmission Protection Instrument, also TPI. Im Klartext, wir kaufen nur noch die schlechten Staatsanleihen. Und das haben sie ja schon getan. Bevor sie es verkündet haben, haben sie schon in den Monaten Juni, Juli Rückläufer aus Deutschland, nicht wieder in Deutschland angelegt, sondern alles nach Italien geschafft. Also die EZB erfüllt doch genau diese Rolle. Also insofern finde ich doch, weil ich an die weiteren Sätze ihres Vortragstitels denke, ist er länger gewährt und dann haben sie geschrieben, geht aber trotzdem vorbei. Und ist trotzdem vorbei. Und ich würde sagen, ist nicht vorbei, weil die EZB garantiert doch Italien ganz genau, dass sie drinbleiben können, weil die Zinsen tief bleiben.
Also aus der Sicht des italienischen Fiskus klappt es im Augenblick noch. Inwiefern ist es vorbei? Was bereits vorbei ist, ist die Vorstellung, dass man das inflationsfrei haben kann. dass sozusagen diese Eurozone nur als Inflationsgemeinschaft funktionsfähig bleiben kann, das muss man inzwischen zugestehen. Oder man sieht es sozusagen. Vorbei, damit meine ich nicht, dass die Eurozone morgen auseinanderbricht, sondern sozusagen die Periode, in der man meinen kann, dass das ohne allzu große Schwierigkeiten und ohne Inflation funktioniert, das ist vorbei, auch wenn sozusagen große deutsche Parteien behaupten, das nicht sehen zu können.
Wenn wir uns die Inflation anschauen, hat die Inflation natürlich zurzeit sehr viel zu tun mit Faktoren wie Energiepreisen, mit Faktoren wie Lieferkettenstörungen. Also die Hörer meines Podcasts wissen natürlich auch, dass die EZB und die Notenbanken eine Mitschuld daran tragen. Aber es kann auch durchaus sein, dass wenn wir jetzt eine wirtschaftliche Abschwächung erleben, dass und wenn die Rohstoffnachfrage weltweit steigt, sinkt meine ich, wenn wir eine Rezession haben weltweit, dass dann wir einen Rückgang der Inflation sehen werden und dann haben wir eigentlich wieder eine Welt wie vor der Inflationsschubphase.
Zur Inflation tragen die von Ihnen genannten realwirtschaftlichen Faktoren natürlich derzeit erheblich bei. Daraus folgt ja nun nicht, dass wenn diese Faktoren sich abschwächen, die Inflation auch entsprechend zurückgeht, sondern wenn Inflation sich erst einmal eingenistet hat, dann pflegt sie zu bleiben. Weil Inflation eben in sehr hohem Maße ein erwartungsgesteuertes Geschehen ist. Sobald man Inflationserwartungen erst einmal verfestigt haben, wird man sie nur mehr ganz schwer los, in der Regel nur durch eine monetäre Stabilisierungspolitik, die mit erheblichen Zinserhöhungen und einer Stabilisierungskrise einhergeht. Und so etwas würde die Eurozone nicht überleben.
Wegen der hohen Verschuldung. Aber jetzt gehen wir, da bin ich aber mit einer Meinung. Die Frage ist jetzt nur, wir haben das Inflationsszenario. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Weil wir haben, in Ihrem Vortrag sagen Sie, ja gut, Inflation könnte dazu führen, dass die Deutschen mit dem Euro nicht mehr so zufrieden sind. Auf der anderen Seite gibt's ja auch einige, die sagen, na ja gut, das Trauma der Inflation vor 100 Jahren ist eigentlich weitgehend vergessen und so schlimm wird's jetzt ja auch erstmal nicht. Und wir haben ja ganz andere Themen, die uns beschäftigen. Denken Sie an die dominierende Thema Energieversorgung, Klima. Ich glaube, immer noch hat mehr Menschen haben Angst vor dem Klimawandel als vor Inflation. Also vor dem Hintergrund könnte es doch länger funktionieren. Ich drehe es jetzt aber mal ein bisschen um. Und zwar, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben eine ordnungstheoretische Betrachtung angestellt. Und soweit ich es verstanden habe, in meinen einhaften Worten geht es darum zu sagen, naja, es gibt die Politik, es gibt die quasi den Rechtsordnung, es gibt die Wirtschaft und das muss irgendwie alles in der Balance sein, so habe ich das verstanden, auf einem ähnlichen Level. Und wir haben ja nun von der deutschen Politik aus, zumindest in den 90er Jahren noch sehr viel, in den ersten 10 Jahren dieses Jahrhunderts, sehr viel Wert darauf gelegt zu versuchen, über vertragliche Regelungen quasi die Stabilität sicherzustellen. Kann das nicht funktionieren oder haben wir uns so doof angestellt?
Ich denke, das kann nicht funktionieren. Damit überschätzt man die Möglichkeiten des Rechts. Also man hat ja sozusagen versucht, Staatsschuldenregeln aufzustellen, also die berühmte 60%-Regel. Man in das Euroland nur reinkommt, wenn die Staatsschuld maximal 60% der Wirtschaftsleistung ist und dann die 3%-Regel, also das Defizit darf nicht größer sein als das jährliche Haushaltsdefizit als 3% der Wirtschaftsleistung. Und wenn man dann sozusagen gewisse Annahmen über Wirtschaftswachstum und Inflationsrate trifft, also eine moderate Inflation von 1%, Wirtschaftswachstum von 1-2%, dann bleibt man schön auf diesen 60% und gibt es gar keine Gefahr, dass es darüber geht. Und wenn das funktioniert hätte, dann hätten wir nun natürlich kein Problem. Aber die Vorstellung, dass das funktionieren kann, war hoffnungslos naiv und spricht dem Recht eine Fähigkeit der Kontrolle über Politik zu, die es überhaupt nicht haben kann. Der tiefere Grund dafür ist letztendlich, das Recht gewinnt ja seinen Einfluss dadurch, dass sozusagen die Staatsmacht hinter ihm steht und sich bereit erklärt, das Recht durchzusetzen. Aber hier haben wir eine Situation, wo der Staat sozusagen sich selbst an den Zügel nehmen müsste. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass sozusagen ein unabhängiges Gericht, wie etwa ein Verfassungsgericht, hier einspringt. Aber faktisch hat uns hier auch das deutsche Verfassungsgericht eigentlich immer im Stich gelassen. Ich habe den Eindruck, heute lässt es uns erst recht im Stich. Also wir haben ja nun in Deutschland seit den 20er Jahren diverse Regeln in der Rechtsordnung, die das Schuldenmachen begrenzen sollen. Aber das hat nie wirklich funktioniert.
Also wir haben gewusst, wir können den Politikern nicht trauen, haben Gesetze erlassen, die dann umgangen werden. Und letztlich ist es so, wir haben, wenn wir dann auf europäischer Ebene sind, wir haben zwar nur Bailout und Ähnliches gehabt, aber wir hängen im Prinzip, also unser Schicksal hängt dann davon ab, von der Qualität des zu diesem zufälligen Zeitpunkt gerade im Amt sich befindenden Politikers und dessen persönlichen Sichten auf seine Wiederwahlchancen. Ist das so ungefähr zusammengefasst? Also dem Motto, ich mache jetzt lieber hier einen faulen Kompromiss, der Deutschland viele Milliarden kostet, aber ich habe Angst vor den Alternativen, die unter Umständen kurzfristig viel schmerzhafter sein würden. Ich meine, wir hören ja auch ständig, dass Deutschland der große Gewinner des Euros sei.
Ja. Ich meine, der Umstand, dass sozusagen das Schuldenmachen die Wiedermalchancen im Allgemeinen gar nicht so sonderlich schmälert.
Ja, sogar fördert. Ich glaube, sogar eher fördert. Wer Schulden macht, der hat erstmal mehr politisches Goodwill, würde ich sagen.
Eben. Also ich meine, solche Schuldenregeln würden funktionieren, wenn man damit rechnen müsste, dass der Wähler, dass er die Verletzung dieser Schuldenregeln höchst ernst nehme und sich daran bei seiner Wahlentscheidung richtet. Das ist aber ein eher seltener Vorgang. Der Wähler durchschaut die ganze Geschichte im Allgemeinen gar nicht. Und es gibt auch genügend Leute, die sozusagen Schulden machen, staatliches Schulden machen, für etwas relativ Harmloses erklären. Und damit, solange die Sache sich da kein schlimmes Ende abzeichnet, auch durchkommen. Damit relativ viele Leute überzeugen. Ich meine, wir haben die Situation ja auch jetzt in der Bundesrepublik. Es wird weithin nicht gesehen, dass wir durch weiteres staatliches Schuldenmachen die Inflation anheizen.
Weil wir die Nachfrage anheizen, genau.
Ja. Also sozusagen ein Schuldenmachprogramm, ein per Schulden finanziertes Programm, Entlastungsprogramm, wird als Inflationsbekämpfungsprogramm ausgegeben, obwohl es letztendlich das exakte Gegenteil ist. Und dass es als solches ausgegeben werden kann, zeigt ja, dass der Wähler oder ein beträchtlicher Teil der Wähler diese Zusammenhänge nicht durchschaut und eben nicht einsieht oder nicht mit genügender Klarheit sieht, dass solide Staatsfinanzen letztendlich eine Grundvoraussetzung für eine stabile Währung sind. Dass es ohne eine Begrenzung des Schuldenmachens diese Inflation nicht besiegt werden kann.
Wobei, jetzt möchte ich da einhaken, weil ich habe natürlich in meinem Podcast immer wieder gesagt, naja, und ich habe auch geschrieben darüber, also erstmal fangen wir mal so an, ich folge Ihnen, hätten wir noch die Mark. Ich folge Ihnen nicht im Euro, weil ich halt sage, an dem Motto, wo ist eigentlich die Sinnhaftigkeit, dass Deutschland spart und meinetwegen über Steuererhöhungen spricht und Vermögensabgaben und Ähnliches und wir uns die Währung teilen mit Staaten, die nicht im Traum daran denken zu sparen. Ich meine, Italien, Sie haben es vorhin erwähnt, Italien hat in den Taten Primärüberschuss, die sparen ja sogar teilweise, aber Frankreich als Hauptsündenfall ist seit Jahren 5-6% vom Bruttoinlandsprodukt. Die EU-Kommission, der Jean-Claude Juncker hat gesagt, wir machen da nichts, weil es Frankreich ist. Die denken überhaupt nicht im Traum dran. Die OECD hat gesagt, die französischen Staatsschulden sind auf einem nicht nachhaltigen Wege. Und letzten Wahlen haben wir bewiesen, dass ihre These, die auch für Frankreich gilt, in Frankreich haben alle alles gewählt, aber niemand hat jemanden gewählt, der gesagt hat, ich mache Rentenkürzung oder ähnliches. Das heißt, ist es nicht im Euro die falsche Logik? Sind wir nicht, weil wenn Italien, Frankreich, Spanien Schulden machen, das treibt auch bei uns die Inflation, weil sie Geldmenge ausweitet. Oder habe ich jetzt da einen Fehler gemacht, mein Denken?
Nee, Sie haben vollkommen recht. Also als Euro-Mitglied besonders sparsam zu sein, hat nicht allzu viel Sinn, weil man damit eben die Ausgabenspielräume der anderen nur erhöht und die nicht daran denken, sich diszipliniert zu verhalten. Aus der Logik folgt aber sofort, dass der Euro eine Inflationsgemeinschaft ist. Und zwar eine Inflationsgemeinschaft mit einem gewissen Beschleunigungseffekt. Diese Beschleunigungseffekte kennt man. In den 80er Jahren in Jugoslawien lief das ganz genauso. Die verschiedenen Teilrepubliken Jugoslawiens haben sozusagen um die Wette Geld emittiert und Schulden gemacht. So nach dem Motto, warum sollen wir Kroaten sparen, damit die Serben mehr Geld raushauen können. Und umgekehrt, also das ist eine Situation, in der die Inflation relativ leicht sogar ziemlich stark außer Kontrolle geraten kann. Und eben deswegen sage ich, wo die Periode, in der das Ganze als halbwegs funktionsfähig gelten kann, ist jetzt vorbei. Wir sind in diese Inflationsspirale eingetreten, die früher oder später eigentlich nur mit dem Zusammenbruch enden kann.
Na gut, jetzt bin ich mal, jetzt setze ich meinen Hut auf und sage, okay, Zusammenbruch wäre schlecht für alle. Ich meine, auch für Deutschland. Wir haben da Problematiken wie Tage-2-Forderungen und ähnliches. Wir hätten, wenn wir eine Mark wieder hätten, hätten wir plötzlich eine starke Aufwertung. Wäre schlecht für unsere Exportwirtschaft. Da gibt es ja alle möglichen Studien, die zeigen, dass ein Zusammenbruch des Euro entsprechend negative Konsequenzen hätte. Jetzt wäre meine Frage an Sie. Was sind die Alternativen? Ich meine, was könnten wir jetzt tun, um quasi dieses schlechte Szenario zu vermeiden?
Also die Euro-Reform-Vorschläge, die ich unterbreite, das sind essentiell die Sinnschen. Sozusagen die These ist, der Euro hat drei zentrale Konstruktionsfehler. Wenn man die beheben würde, könnte man den Zusammenbruch vermeiden. Der erste Konstruktionsfehler ist, es muss etwas geben, was ich einen gesetzlich geregelten Urlaub vom Euro genannt habe. Also die Option eines temporären Austritts aus dem Euro mit der Perspektive eines späteren Wiedereintritts. Also sozusagen Italien führt die Lira wieder ein und kehrt nach 3 Jahren zu einem deutlich niedrigeren Wechselkurs wieder in den Euro zurück. Das ist eine schwierige Operation, aber wenn man sie gut vorbereitet und auch finanzielle Hilfen gewährt, also umsonst ist das nicht zu haben, könnte das gehen.
Also, bevor Sie auf die nächsten Punkte kommen, können wir das so machen, Sie sagen einen Punkt, ich stelle mal eine Frage dazu. Sie wissen Ihre 3 Punkte sicherlich, die vergessen Sie bestimmt nicht. Also, dann sage ich zu Ihnen so, erstens, aus Sicht eines italienischen Politikers unsexy, weil die Bevölkerung Italiens hatte sich auch einen Euro lieber, weil sie eben geringere Inflationsraten in der Vergangenheit zumindest damit hatten, als mit der Lira-Zeit. Also insofern ist das nicht populär. Das zweite ist, sobald die Finanzmärkte wissen, oh, der Euro ist in der Stabilität aber nicht sicher, hätten sie natürlich sofort einen Zinsanstieg auf italienische Staatsanleihen, wenn man sagt, wir nehmen an, dass die nächsten sind, die mal die Pause machen. Also ich verstehe die Pause im Sinne von, man kann damit Wettbewerbsunterschiede, Lohnkostenunterschiede, Produktivitätsunterschiede auffangen. Aber ich kann mir das total schwer vorstellen, weil ich einfach sage, das führt dazu, dass die Märkte darauf wetten und das kann selbst der EZB nicht mehr stoppen oder nur stoppen zum Preis einer enormen Geldmengenausweitung und Inflation.
Ja. Also ich sage nicht, dass diese Eurozonenreform, die Eurozone lebensfähig machen würde, dass die sehr wahrscheinlich gelingen wird. Ich sage nur, das ist eine Minimalbedingung, ohne die es nicht klappen wird. Dass italienische Politiker das unbedingt ablehnen würden, das würde ich so nicht sehen. Also man erinnere sich damals Berlusconi, und ich bin es ja, ich bin kein Berlusconi-Fan, aber Berlusconi war zumindest helle genug, um zu verstehen, dass die italienische Wirtschaft diesen temporären Austritt braucht.
Und daraufhin wurde er gestürzt, nicht? Das war auch ein Grund dafür, warum die Europäer Druck gemacht haben, dass er zurücktreten muss. Aber okay, also Schritt 1 wäre das, aber wir haben es gesehen, es war so schwer. Was wäre denn der zweite Hebel, um den Euro zu retten?
Ja. Der zweite Teil einer tragfähigen Konstruktion wäre ganz in Analogie zu den USA, wo das Federal Reserve System ja ebenfalls keine Schulden, also keine Schuldtitel von Gliedstaaten, von Bundesstaaten oder Gemeinden kauft, dass die EZB keine Staatsschulden von Mitgliedsländern mehr kauft.
Dann gehen die Zinsspreads hoch. Ich meine, dann würden die Zinsspreads hochgehen und dann hätten wir da sofort, ich meine, Frankreich und Italien, Spanien werden sagen, no way, weil dann ist natürlich, der Zinsspread geht hoch und dann ist ja das, was Sie als Vorteil gesehen haben, aus dem Euro auch weg.
Vollkommen richtig. Also wenn wir das von vornherein gehabt hätten, wäre Italien gar nicht erst beigetreten.
Gut, also dann, jetzt bin ich, Herr Schönfeld, jetzt dürfen wir nicht übel nehmen, aber jetzt sage ich, okay, jetzt haben Sie schon zwei Versuche gemacht, aber bei zweiten Versuchen bin ich überzeugt, deswegen bin ich gespannt, was der dritte Hebel wäre, um den Euro zu stabilisieren.
Ja, wir brauchen alle drei auf einmal. Der dritte Hebel ist die periodische, also mindestens einjährige Tilgung der Tagezahlen.
Also wie in den USA, wo man auch die Tagezahlen ausgleicht.
Ja.
Ja gut, aber wenn jetzt die Italiener 600 Milliarden Euro bei uns tilgen müssten, das ist ungefähr der derzeitige Stand, 66 Milliarden, dann würde ich mal sagen, dann hat aber der italienische Staat ganz definitiv die Staatsschulden nicht mehr im Griff.
Ganz 600 Milliarden wären es nicht, weil es gibt ja sozusagen eine Gegenposition auf der anderen Bilanzseite der Zentralbank. Aber Sie haben natürlich recht, nachdem die Tagessalden hier 12 Jahre lang aufgelaufen sind, handelt es sich um astronomische Beträge und alle drei Teile, Konstruktionselemente dieses funktionsfähigen Euros muten ziemlich utopisch an. Aber daraus folgt meines Erachtens eben nur, die Aussichten auf einen lebensfähigen Euro sind gering und ergo ist es nur eine Frage der Zeit, dass er verschwindet.
Ja gut, aber das haben natürlich Leute, auch wie ich vielleicht vor 10 Jahren schon gesagt, bei der Euro-Krise, das kann nicht gut gehen. Es ging ja doch 10 Jahre gut. Also, schauen wir mal in die Zukunft. Weitere 10 Jahre. Wir sprechen uns im Jahr 2032 wieder. Grundszenario dürfte sein, ein Euro, den es noch gibt, mit einer höheren Inflation, sagen wir so 5-6% ständig. Denkbar, nicht denkbar?
Das halte ich für allzu optimistisch. Wenn es den Euro noch geben sollte, dann mit Inflationsraten in der Größenordnung von 20-30%.
Da müssen wir erklären, wie Sie darauf kommen. Aber es ist eine sehr hohe Inflationsrate. Ich kann mir dazu sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir 10 Jahre lang 20-30% Inflationsrate haben und dann den Euro noch haben. Also, wo sollen die 20-30%, ist das jetzt, weil Sie sagen, okay, die Ausweitung der Geldmenge wird so sein? Oder wie kommen Sie auf diese hohe Inflation?
Aufgrund dieses Beschleunigungsmechanismus in der Inflation.
Also Lohnpreisspirale, sagen Sie im Prinzip.
Unter anderem das. Aber ich meine, im Augenblick haben wir circa 10% Inflation. In diesem Winter wird es höher steigen. Das ist inzwischen fast Konsens. Wenn es nächstes Jahr wieder auf 10% zurückgeht, haben wir Glück gehabt. Wir haben hier eine Währungsordnung, in der sozusagen die Inflationsbremse ausgebaut ist. Die Möglichkeit, gegen die Inflation mit den Mitteln der Geldpolitik vorzugehen, existiert essentiell nicht. Wir brauchen also sozusagen eigentlich nur auf den nächsten Angebotsschock zu warten und wir erreichen ein höheres Plateau. Also die Vorstellung ist, von den 10%, da kommen wir nicht mehr runter, aber in die andere Richtung kommen wir sehr wohl. Und es gibt ja sozusagen eine sukzessive Plateaubildung auf immer höheren Niveaus.
Gut, also das ist das Szenario. Was wäre denn, Die Alternative. Ich meine, was wäre die Alternative zu diesem Szenario? Wir haben jetzt gerade gesagt, Sie haben gesagt, wir müssen ihn richtig reformieren. Das sind drei Hebel. Das wird nicht funktionieren. Ich ganz ehrlich, Sie haben gesagt, es müssen alle drei erfüllt werden. Ich bin bei allen drei einzeln schon skeptisch. In der Summe halte ich sie für total also Wahrscheinlichkeit null. Frage ist dann, müssen wir uns im Schicksal hingeben oder was könnten wir sonst machen?
Also ich denke, die Dinge werden politisch in Bewegung kommen, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, weil vor dem Hintergrund von circa 10% Inflation und keine Besserung in Sicht, die Parteien, also die traditionellen Parteien, den Standpunkt, wir erhalten die Eurozone auf jeden Fall, nicht weiter durchhalten können.
Ja gut, aber das trotzdem bleibt ja das Schreckens. Der Preis des Zerfalls ist doch enorm hoch. Ich meine, der wächst ja an. Wir haben Tage 2 Forderungen erwähnt, die werden in dem Szenario mit 10% Inflation weiter wachsen. Wir haben, vor allem wenn die Italiener Kapitalflucht dann betreiben weiter, weil sie davor fürchten, dass es einen Zerfall kommt und eben noch mehr Assets nach Deutschland schaffen, was sich an Tage 2 Forderungen auch abbildet. Also eigentlich wird der Preis ist doch gigantisch. Also ich kann mir, und auch vor allem gegeben die Tatsache, dass bei uns immer gesagt wird, die deutsche Geschichte, was wir getan haben, wir müssen für Frieden, Freude und so weiter. Deshalb müssen wir das. Ich muss zugeben, Herr Schönberg, ich teile Ihre Kritik und Ihre Skepsis bezüglich des Konstruktes. Ich würde wahrscheinlich sagen, die Bereitschaft der deutschen Politik, das bis zum bitteren Ende durchzuziehen, ist, glaube ich, 100%.
Man kann
vielleicht, natürlich... Vielleicht haben die Niederländer früher aus. Das kann ja sein. Die Niederländer sagen, wir machen nicht mehr mit.
Ja, also sagen wir, es ist schwer vorstellbar, dass die Sache von Deutschland ausgeht. Aber sie könnte ja von anderen ausgehen. Also Sie hatten die Niederlande genannt. Sie könnte übrigens auch durchaus von Italien ausgehen. Es ist ja nicht so, dass die Zinsen wirklich dauerhaft unter der Kontrolle der EZB sind. Die EZB kann zwar die italienische Staatsschuld weitgehend aufkaufen. Also wenn man sich vorstellt, sie verkauft die deutschen und niederländischen Staatsschuldtitel, die sie hat, dann reicht das sozusagen, um die italienische Staatsschuld zu einem beträchtlichen Teil vom Markt zu nehmen und Italien erstmal von dem Altschuldenproblem sozusagen zu erlösen. Aber damit ist die Munition ja auch erschöpft.
Na gut, da könnte man natürlich sagen, schauen Sie nach Japan. In Japan hat die Bank of Japan hat eine Bilanzsumme von 140% des Bruttoinlandsproduktes. Da kann die EZB die Bilanz verdoppeln.
Also, ich meine, mit den japanischen Vergleichen, also ich habe da Ihren Aufsatz dazu mit Interesse und auch durchaus zustimmend gelesen. Aber ich äußere mich ungern über Japan, weil da doch vieles anders ist als bei uns und man die Verhältnisse wirklich gut kennen sollte, um sich da verständig äußern zu können. Das tue ich nicht.
Dann streichen wir das mal, aber ich habe es in einem anderen Podcast ja auch besprochen mit Herrn Schnabel vor ein paar Wochen, das werden die treuen Hörer wissen das. Ich will das ja auch gar nicht, ich würde immer das sagen, für mich ist es sehr unbefriedigend, weil ich halt sage, ich teile Ihre Kritik an dem Euro, ich stelle mir halt den Zerfall sehr chaotisch vor, ich stelle mir Deutschland vor mit der falschen Strategie, weil sie keine Strategie haben und wir haben jetzt ja noch die Möglichkeit, wir gehen nochmal zurück, Transferunion, Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Transferunion jetzt bei Ihren drei Lösungsvorschlägen zur Rettung des Euros nicht erwähnt. Sie haben aber vorher im Gespräch gesagt, wenn wir bereit sind, im großen Maße umzuverteilen, also wenn jetzt die Politik sagt in Deutschland, wir müssen aber jetzt 10% des Bruttoinlandsproduktes an die EU überweisen. Wir machen das, weil die Zukunft ist Europa, wir wollen diesen Bundesstaat und wir sind die Treuen, die das glauben. Ist das nicht auch ein Hebel?
Also ich halte das für völlig ausgeschlossen. Und zwar einfach deswegen, weil Deutschland steckt in der demografischen Falle. Und Deutschland hat schon in den letzten 20 Jahren ziemlich stringent und damit einer wirtschaftlichen Blütezeit, die Politik verfolgt, einen eigentlich nicht mehr finanzierbaren Sozialstaat zu erhalten und sogar auszubauen und das auf Kosten essentieller Infrastrukturinvestitionen oder auch Verteidigungsinvestitionen. Also wenn sozusagen, wenn wir den Verfall des Schienen- und Straßennetzes und die militärische Handlungsunfähigkeit, wenn wir all das riskieren oder in Kauf nehmen, nur um einen Sozialstaat, den Abbau des Sozialstaats hinauszuzögern, dann sieht man doch, dieser Abbau ist so schwierig und stößt auf derart heftige Widerstände, dass der sehr viel deutlichere und schärfere Abbau des Sozialstaates, der bei einem Verlust von 20% des Aufkommens an öffentlichen Einnahmen entstehen würde, politisch überhaupt nicht vorstellbar ist.
Gut, außer man macht halt das, was ja gefordert wird, deutliche Steuererhöhungen, Vermögensabgaben und Ähnliches.
Ja, nur in Wirklichkeit sind die deutschen Steuern ja schon sehr hoch. Und an dieser Schraube kann man nicht mehr sehr stark drehen, ohne dass dies zumindest mittelfristig, also mit massiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitseinbußen bezahlt würde. Also der Kelch ist vielleicht noch nicht ganz geleert, aber sehr viel ist da nicht mehr drin.
Herr Professor Schönfeld, ich komme mit einem anderen Punkt. Und jetzt, wie gesagt, das ist dann eine dieser Fragen, die wir gerne streichen können, wenn Sie sagen, das müssen Sie mal durchdenken, weil es total crazy ist. Weil ich habe schon mehrmals die Diskussion, mehrmals den Vorschlag gebracht, Folgendes zu tun, stattdessen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir auf europäischer Ebene eine Art Schuldentilgungsfonds einlegen, wobei natürlich Schuldentilgung ein Euphemismus ist, der wird nicht getilgt, der würde genauso durch Inflation entwertet wie alles andere auch. An dieser Schuldentilgungsfonds, an dem machen alle mit. Also auch der deutsche Staat würde die Staatsschulden dahin verlagern. Und man könnte ja sagen, keine Ahnung, alle Staaten dürfen 100% Bruttoinlandsprodukt vor Corona, damit wir irgendwas Besseres haben, dürfen die dahin schieben. Und dann wären bei uns, wir hätten sogar noch ein Guthaben quasi, wenn wir nicht bei 100% lagen. Und die Italiener und die Franzosen wären eigentlich auch auf ein sehr normales Staatsschuldenniveau zurückgedrängt. Und dann lagern wir das da end, refinanzieren es regelmäßig, wenn es fällig wird, und über Zeit wird es abgeschmolzen. Dann hätten wir allgemeine Lösung für die Schulden und vor allem hätten wir auch den Vorteil, dass auch die deutschen Schulden runtergingen. Habe ich dann Denkfehler?
Ja, Sie gehen ja nicht wirklich. Sie sind nicht verschwunden. Weil diese europäische Ebene, die hat ja nicht irgendwelche anderen Einnahmen. Die hat ja keinen Goldesel. Wir haben sie sozusagen aus unserer Statistik rausgenommen. Aber das war auch alles, was passiert ist, beziehungsweise wir haben...
Na gut, und wir haben den Vorteil, dass wir nicht einseitig in Transferunion einsteigen, wo wir zahlen für andere, sondern wir gleichzeitig auch unsere Schulden reduzieren würden und nicht nur die anderen. Das ist meines Erachtens der einzige Vorteil daran.
Wäre es wirklich so? Wäre der Clou bei der ganzen Sache nicht, dass wir... tatsächlich netto an die anderen zahlen?
Ja, wir zahlen immer netto an die anderen. Ich glaube, das ist doch, was wir wissen. Wir zahlen netto und das sagen die Politiker ja auch. Wir müssen netto zahlen, damit wir unsere Exporte machen können. Das ist ja so im Prinzip die Aussage. Der große deutsche Euro-Gewinner, wir müssen deshalb an die anderen zahlen. Das ist das, was allgemein gesagt wird. Und ich bin halt der Auffassung, naja gut, dann lass uns wenigstens versuchen, bei der Gelegenheit auch ein bisschen eigene Schulden loszuwerden. Aber ich glaube, das ist doch klar geworden. Der Euro lebt davon, dass Transfers erforderlich sind. Transfers waren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine funktionierende Währungsunion setzt massive Transfers voraus.
Aber gewiss.
Und unsere Politiker sind bereit, diese Transfers einzugehen. Aber, laut Wahlprogrammen, sie werden sicherlich, wenn sie in der Praxis 20% des Staatshaushaltes nach Europa überweisen müssen, an Grenzen stoßen. Also wäre das ein eleganter Weg, Dinge zu verschieben, die Bürger nicht merken. Weil wir haben ja vorhin bei der Schuldendiskussion schon festgestellt, dass die Bürger das gar nicht so richtig durchdringen. Also wäre das doch ein smarter Weg. Wir beide wissen, es ist ein Buchhaltungstrick. Aber es wäre vielleicht ein Trick, der Währungsunion sehr viel Zeit kauft und auch, weil das Inflationsthema reduzieren würde. Es würde zu einem weiteren Szenario führen, wo wir sagen, na, wir haben ja 10 Jahre den Euro, aber nicht mit so hoher, visibler Inflation, weil wir eben die Schulden auf eine andere Art und Weise haben, in Anführungsstrichen, Sie sehen mich jetzt hier, in Anführungsstrichen, verschwinden lassen.
Diese Verschiebung der Staatsschuld nach Europa haben wir ja effektiv mit der griechischen Staatsschuld gemacht. Das wird sich für Griechenland durchaus rechnen, weil die Zinsen eben weit unterhalb der Inflation liegen. Die gegenwärtige Inflation wird zunächst einmal alle Eurozonenstaaten entschulden. Das wird weitergehen, solange die Zinsen nicht das Niveau der Inflation erreichen oder übertreffen. Sobald sie das tun, funktioniert ja auch ihr europäischer Staatsschuldenfonds nicht.
Genau.
Nicht mehr. Die heikle Frage ist natürlich, die Frage, wo ich mich auch nicht würde festlegen wollen, wie lange wird es dauern, bis die Zinsen wenigstens auf das Niveau der Inflationsrate steigen. Wenn man nach den 70er Jahren geht, 2 bis 3 Jahre.
Das stimmt, aber wir würden jetzt ja sagen, die EZB wird das nicht machen, weil wir dann sofort Staatsschuldenkrisen haben. Also wird die EZB im Prinzip, das ist eine finanzielle Repression. Die EZB wird die Zinsen dauerhaft unter der Inflationsrate halten und so Schulden entwerten.
Also sagen wir, die finanzielle Repression, die wir derzeit haben, ist viel zu wenig repressiv,
um zu wirken,
als dass die EZB so etwas könnte. Dafür müsste man ja so ähnlich wie in den Kriegen tatsächlich den Banken Zinsobergrenzen vorgeben. Also den Banken sozusagen befehlen, ihr dürft keine Kredite über 6% vergeben. Aber von sowas ist man ja weit entfernt. Also was wir an finanzieller Repression haben, ist ja sozusagen nur eine deutliche Bevorzugung des Staates bei der Refinanzierung und gewisse Erschwernisse für private Refinanzierungen. Aber das Ganze reicht in dem Moment nicht mehr, wo die Leute sich sicher sind oder es für nahezu sicher halten, dass die Inflation in etwa gleichbleibendem Tempo weitergeht. In dem Moment machen es die meisten, genauso wie ich, wir verschulden uns. Und entsteht eine erhebliche Kreditnachfrage, die dann die Zinsen hochtreibt. Auf ein Niveau, auf dem Niveau des Weltkapitalmarkts ist die EZB sowieso ein kleiner Spieler. Also da sind die amerikanischen Zinsen viel maßgeblicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man es noch sehr lange schafft, noch viele Jahre schafft, die Zinsen erheblich unter der Inflationsrate zu halten. Und in dem Moment ist es dann auch mit der Entschuldung der Staaten per Inflation vorbei.
Professor Schönfelder, dann ist es auch mit dem Euro dann vorbei irgendwann. Dann ist es mit dem Euro auch vorbei.
Ja, ja.
Gut, also trauen Sie sich eine Prognose. Ich meine, Sie haben gesagt, temporär erfolgreich, länger gewährt als gedacht, sage ich jetzt mal, als von vielen erwartet, geht aber trotzdem vorbei. Sie haben gesagt, jetzt aber vorbei. Ich glaube, jetzt noch nicht vorbei. Aber würden Sie sagen, das Ende des Jahrzehnts, sagen wir, dieses Jahrzehnt wird ein echter Stresstest für den Euro, oder?
Ja. Definitiv. Also ich wäre sehr erstaunt, wenn der Euro 2030 noch existieren würde.
Gut, damit freue ich mich schon sehr, dass Sie meiner Einladung nachkommen, spätestens im Jahr 2030 mit mir ein Update vorzunehmen zu der heutigen Diskussion.
Gerne.
Professor Schönfelder, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es ein spannendes Gespräch und ich finde es immer wieder ernüchternd. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn die deutsche Politik anfangen würde, eben auch unsere Interessen zu vertreten. Und das setzt natürlich auch voraus eine etwas intelligentere Wirtschaftspolitik, weshalb ich übrigens, das habe ich ja schon durchblicken lassen, nicht so schuldenkritisch bin, weil ich sage, lass uns Schulden machen. Natürlich für den richtigen Zweck, nicht irgendwie um eine weitere Aufblähung des Sozialstaates zu finanzieren. Mhm. Herr Schönfelder, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis demnächst mal wieder.
Dankeschön.
Soweit für heute mit Beto Refresh. Am kommenden Sonntag geht es mit einem neuen Thema weiter. Ich freue mich auf Wiederhören. Bis dann alles Gute. Ihr Daniel Stelter.